Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller die natürlichen Feinde von Diktatoren oder autokratischen Herrschern? Das fragen wir in unserer Sommerreihe Freund und Feind und liefern Beispiele aus dem deutschen Writers in Exile-Programm. Der Dirigent Gustavo Dudamel steht im Mittelpunkt der Kritik, bei der es auch um das Verhältnis von Kunst und Macht geht. Dazu gleich mehr. Zuerst aber nach Salzburg. Bis Ende August gibt es noch jede Menge musikalischer Highlights bei den Festspielen. Die letzte Opernpremiere ging aber gestern Abend über die Bühne. Ein langes und schwierig zu inszenierendes Stück. Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach. Es geht um den Dichter E.T.A. Hoffmann und seine Fantasiewelten, seine Affären, sein Leiden an der Welt und natürlich seinen Wunsch, ganz große Kunst zu schaffen. Die französische Regisseurin Mariam Clément inszenierte Les Contes d'Hoffmann. Seit ihrem Regiedebüt vor 20 Jahren hat sie mehrere Opernstoffe ausgegraben, also wiederentdeckt. Und sie inszeniert quer durch Europa, von Straßburg bis Glyndebourne und von Bregenz bis Berlin. Jörn-Florian Fuchs, wie war Ihr Zugriff auf den Stoff hier? Was macht sie aus dieser vierstündigen Opera Fantastique?
Sie macht einen Film, vielmehr sie lässt den Hoffmann als ein Regisseur, einen Filmemacher auftreten. Wobei, wenn ich das sage, muss ich eigentlich schon sagen, möglicherweise. Denn wir sehen den ganzen Abend, wie er einzelne Szenen aus diesem Stück dreht. Das ist teilweise seine Biografie, das sind dann auch diese fantastischen Welten. Es geht ja im Stück darum, dass sich der Hoffmann eben verliebt in verschiedene Frauenfiguren. Eine ist eine mechanische Puppe und das macht ihn natürlich sehr, sehr traurig, dann, dass es kein echtes menschliches Wesen ist. Und all diese Elemente werden also jetzt gleichsam zur Filmkulisse, zur Staffage. Das Problem ist, dass auf der einen Seite die Erzählperspektive unklar ist. Also wir sehen ihn Filme drehen, aber manchmal ist er im Film, manchmal außerhalb. Und es sind dann plötzlich auch zig Kameraleute und plötzlich ganz andere Sets. Das heißt, es ist eigentlich wirklich völlig unklar, was Clément genau erzählen möchte und ob es da überhaupt einen roten Faden gibt. Und es ist auch von den Räumen und von allem, von der Personenführung, irrsinnig viel verschenkt. Also ich bin ein bisschen vor einem Rätsel, muss ich sagen, stehen, weil ich die Regisseurin eigentlich sehr mag und weil die auch wirklich sehr klug ist. Aber das ist szenisch einfach vollkommen daneben gegangen aus meiner Sicht.
Mhm. Musikalisch war ja eigentlich nur Gutes zu erwarten. Die Wiener Philharmoniker mit Mark Minkowski am Pult, der ein absoluter Offenbach-Fachmann ist. War zumindest das eine glückliche Konstellation?
Was das Orchester betrifft und Minkowski eindeutig leider auch nein. Also er hat tolle Aufnahmen gemacht mit Offenbach, mit seinem Ensemble, das heißt Les Musiciens du Louvre Grenoble. Und das kann man auch im Internet nachverfolgen, wie toll und spritzig und manchmal auch kantig und ungenau das klingt. Denn Minkowski gehört zu dem Typ der, sagen wir mal, emphatischen Dirigenten, wo es nicht um die ganz genaue analytische Schlagtechnik geht, sondern die auch aus dem Moment heraus durchaus mal eben Energie versprühen. Und damit muss ein Klangkörper zurechtkommen und die Wiener Philharmoniker kamen damit überwiegend nicht zurecht. Also das war ein farbloser, oft sehr wenig differenzierter Offenbach über diese vier Stunden mit zwei Pausen hinweg, mit wenigen sehr, sehr schönen Momenten, aber mit vielen, wo es dann auch geschleppt war. Und ich hatte den Eindruck, dass das Orchester diesen Dirigenten auch bewusst hat auflaufen lassen. Mhm. Man weiß das von den Wiener Philharmonikern, dass die sehr schnell sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Und das, fand ich, hat man an diesem Abend leider auch gehört.
Der Tenor Benjamin Bernheim gilt ja als wichtige Fachkraft momentan in diesem Fach. Er sang die Rolle des Dichters Hoffmann. Wie waren er und das übrige Ensemble?
Hören wir ihn doch mal ganz kurz. Das war gut, wobei der Raum sehr groß ist und er eben so, er war so wie so eine graue Maus gekleidet und eben durch dieses Hampeln als Filmregisseur verschwand er immer wieder. Ich habe das selten erlebt, dass der Hauptdarsteller, der Hauptsänger zwar singt und gut singt, aber ich gar nicht wusste, wo ist der eigentlich jetzt? Mhm. Also der verschwindet in diesem Bühnenbild. Das hat es etwas geschmälert. Ansonsten sängerisch überwiegend gut, vor allen Dingen noch zu nennen Catherine Lewick, die eigentlich die ganzen großen Frauenpartien hier gesungen hat mit auch zum Teil tollen Koloraturen.
Sellers und Walikowski, früher Shirin Neschat, jetzt Mariam Clement, der Intendant Markus Hinterhäuser, muss sich ja auch Kritik gefallen lassen an der Auswahl der Regisseurinnen so über die Jahre. Wie fällt denn Ihre Opernbilanz in diesem Jahr nun aus?
Sehr wechselhaft. Der Idiot, eben Walikowski, hat ihn inszeniert. Dostojewski-Stoff von Mieczysław Weinberg komponiert. Das war ein Gesamtkunstwerk. Dann hatten wir vorgestern eben Prokofjew. Der Spieler Peter Sellers ist in die Jahre gekommen und macht eher so ein fast, muss man ehrlich sagen, schlechtes Kindertheater mit so Roulette-Tischen, die sich im Bühnenhimmel drehen. Das war durchwachsen und gestern eben ein Totalreinfall. Also der Daumen ist leider in diesem Jahr eher so ein bisschen über die Hälfte nach unten gerichtet aus meiner Sicht, was die Opern betrifft.
Herzlichen Dank, Jörn-Florian Fuchs, für diese Einschätzungen. Und das war der Bericht über die Neuinszenierung von Hoffmanns Erzählungen bei den Salzburger Festspielen. Die Karriere des venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel begann früh im Rahmen des Programms, mit dem in Venezuela landesweit die musikalische Ausbildung von Kindern gefördert wird, El Sistema. Mit 10 studierte er Geige und Komposition, mit 12 dirigierte er zum ersten Mal das Jugendorchester seiner Heimatstadt. Heute ist er gefeierter Dirigent und künstlerischer Direktor des Los Angeles Philharmonic Orchestra. Aber nicht zum ersten Mal gibt es Kritik. Die Human Rights Foundation kritisiert, dass er mit venezolanischen Jugendorchestern überhaupt noch Konzerte gibt. Das sei Propaganda für die Regierung Maduro. Details und Hintergründe von Los Angeles-Korrespondentin Antje Sieb.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Foundation ist einer von Dudamels Kritikern. Auf der Social-Media-Plattform X postete sie Protestfotos nach einem Konzert in der New Yorker Carnegie Hall.
Die Human Rights Foundation war auch da, um die Welt an Maduros Betrug zu erinnern und um darauf aufmerksam zu machen, dass Dudamel schamlos Propaganda macht und den venezolanischen Diktator deckt.
Der Hintergrund: Gustavo Dudamel war in den USA auf Konzertreise mit einem Jugendorchester, das aus dem venezolanischen Musikförderprogramm El Sistema entstanden ist. Dudamel ist selbst in diesem System groß geworden. El Sistema galt lange als vorbildlich, um Kinder aus ärmlichen Verhältnissen durch Musik von Drogen und Gewalt fernzuhalten. Mittlerweile ist das Programm umstritten, weil zum Beispiel Fälle von sexuellem Missbrauch bekannt wurden. Dudamel ist davon überzeugt, dass El Sistema den Menschen in Venezuela hilft. Auf dem Festival of Politics in Schottland sagte der Dirigent im vergangenen Jahr in einer Ansprache:
In my home country, Venezuela, El Sistema is a social program first and a cultural project second.
In meinem Heimatland Venezuela ist El Sistema zuerst ein soziales Programm, erst danach ein kulturelles Projekt mit dem Ziel, Musik zum Teil der Gesellschaft zu machen. Ich habe es zu meiner persönlichen Mission gemacht, dass Musik zum Menschenrecht wird.
Music can be for everyone a fundamental human right.
El Sistema wurde von verschiedenen Regierungen, zum Beispiel von Hugo Chavez, später von Nicolás Maduro, großzügig unterstützt. Daraus hervorgegangene Orchester gingen auf Tour im Ausland. Der Verdacht: Das Regime nutzt das Musikprogramm, um den eigenen Ruf im Ausland aufzubessern. Gabriela Montero, venezolanische Pianistin, kritisiert das schon lange. Ihre Position erklärte sie vor einigen Jahren in dem Film Gespräche mit Gabriela Montero so:
Die Idee of the Sistema.
Die Grundsätze von El Sistema, das, wofür es stehen soll, das ist im Prinzip wundervoll.
Die Realität, so Montero, sei aber eine andere.
Wenn man Musik nimmt und sie prostituiert, damit sie im Dienst einer Regierung steht, dann beschädigt man ihre Botschaft. Dann wird man als Musiker zum Werbeplakat, das Violine spielt.
Gustavo Dudamel sieht das allerdings anders. Nur weil ein Programm von der Regierung finanziert werde, sei es noch lange keine Propaganda, schreibt sein Pressesprecher auf Anfrage des ARD-Studios Los Angeles. Dudamel selbst formulierte es vor einem Jahr so:
El Sistema has endured through 7 different governments.
El Sistema hat 7 verschiedene Regierungen überstanden. Es geht dabei nicht um Politik, sondern darum, dass Kunst ein Teil der Gesellschaft sein muss.
Dudamel ist der Institution, die ihn gefördert hat und der er seine Karriere verdankt, treu geblieben. Er hat es zum Stardirigenten gebracht, zurzeit noch in Los Angeles, und er wird 2026 als Chefdirigent zu den New Yorker Philharmonikern wechseln. Auf eine Position, die etwa auch Leonard Bernstein innehatte.
Ich bin das Produkt eines Programms, das Musik benutzt hat, um die Gesellschaft zu verändern.
Über Jahre hat Dudamel sich kaum politisch geäußert. Er leitet seit Jahren eins der Orchester, die aus El Sistema hervorgegangen sind, dirigierte bei Chavez Beerdigung und er geht immer wieder auf Konzertreisen mit jungen Musikern aus seinem Heimatland. Erst als 2017 bei den Unruhen im Land ein junger Orchestermusiker getötet wurde, äußerte sich Dudamel in einem Statement und in der New York Times.
Ich rufe den Präsidenten dringend dazu auf das Volk zu hören. Genug ist genug.
Die Folge? Die Beziehung zu Nicolas Maduro kühlte deutlich ab. Geplante Konzertreisen mit dem Jugendorchester wurden abgesagt. Über Jahre war Dudamel nicht in Venezuela. Mittlerweile war er privat wieder im Land und es gibt auch wieder Konzerte mit dem Jugendorchester. Seine Einstellung sei aber immer noch dieselbe wie 2017, sagt sein Pressesprecher. Zu den Wahlen in seinem Heimatland hat sich Dudamel bisher nicht öffentlich geäußert. Auch das werfen ihm seine Kritiker vor.
Antje Sieb, Korrespondentin in Los Angeles, berichtete. Um Künstler und die Macht geht es auch bei unserem nächsten Thema. Der russische Dichter Ossip Mandelstam forderte 1934 Josef Stalin heraus mit einem Gedicht.
Wir Lebenden spüren den Boden nicht mehr. Wir reden, dass uns auf 10 Schritt keiner hört. Doch wo wir noch sprechen vernehmen, betrifft's den Gebirgler im Kreml. Seine Finger sind dick und wie Würmer so fett. Und Zentnergewichte wiegt's Wort, das er fällt. Befehle zertrampeln mit Hufeisenschlag. In den Leib, in die Stirn, in die Augen, ins Grab. Wie Himbeeren schmeckt ihm das Töten. Und breit schwillt die Brust des Osseten.
Ein Auszug aus dem Stalin-Epigramm von Ossip Mandelstam. Der Dichter wurde von der sowjetischen Geheimpolizei verhaftet, verhört, gefoltert und zu mehreren Jahren Straflager verurteilt. Heute gilt er als einer der wichtigsten russischen Dichter des 20. Jahrhunderts. In unserer Reihe Freund und Feind stellen wir die Frage, sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller die natürlichen Feinde von Diktatoren oder autokratischen Herrschern? Beispiele dafür gibt es quer durch die Geschichte und Kontinente. Eine Person aber kennt die aktuelle Situation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern sehr gut. Das ist Astrid Fehstedt, die Vorsitzende von Writers in Exile, einer Organisation des PEN-Zentrums Deutschland, die für bedrohte Autoren und für die Freiheit des Wortes kämpft. Einen Ossip Mandelstam gibt es denn heute auch, habe ich Astrid Fehstedt gefragt.
Ja, mir ist ein Schriftsteller namens Michael Schischkin bekannt, der aber nicht in Russland lebt, sondern im Exil und der über die Situation in Russland schreibt. Besser kenne ich aber einen Schriftsteller und Journalisten namens Alexei Bobrovnikov aus der Ukraine, weil der bei uns im Writers in Exile Programm Stipendiat war. Und seine Geschichte ist vielleicht auch in gewisser Weise exemplarisch für das, was eigentlich fast alle unsere Exilschriftstellerinnen und Schriftsteller, die eben für die Freiheit des Wortes ja eintreten, erleben. Mhm. Er ist 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland in den Donbass gegangen und hat dort recherchiert. Er hat sich einem Ermittler angeschlossen, der Schmuggelkanäle und Korruption aufdecken sollte. Dieser Ermittler ist einem Anschlag zum Opfer gefallen. Und er wurde dann selber zur Zielscheibe dieser kriminellen Strukturen. Jedenfalls bekam er Morddrohungen und ist dann nach Deutschland geflohen und kam schließlich in das Writers in Exile Programm des PEN-Zentrums. Und dort hatte er durch dieses Stipendium, was er bekam und was ja Schriftstellern ermöglichen soll, eben in Ruhe, heißt das, und frei von Bedrohungen ihrer Arbeit nachgehen zu können. Diese Zeit hat er genutzt, um seine Recherchen eben aufzuschreiben. Und als ich ins Amt kam, als Writers in Exile Beauftragte, bekam ich von meinem Vorgänger eben ein ganz umfangreiches Manuskript zu lesen. Und ich habe dieses Manuskript gelesen und war sofort sehr, sehr beeindruckt. Und dann ironischerweise, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, da meldete sich dann ein Verlag. Das heißt, er meldete nicht, sondern ich habe ihn angesprochen. Und das war der Dietz Verlag und der hat das Manuskript dann tatsächlich gelesen, auch der Verleger selbst, und war so angetan, dass er sagte, er muss das unbedingt veröffentlichen. Das ist eines der besten Manuskripte, die er in letzter Zeit gelesen hat.
Ich möchte nochmal zurückkehren auf Ossip Mandelstam, weil der war mit seiner Frau auch durch Russland gereist und hatte unter anderem gesehen, in welchem Zustand das Land war. Er hat die Zwangskollektivierung gesehen,
Er hat den Holodomor in der Ukraine wahrgenommen, also diese herbeigeführte Hungersnot mit Tausenden von Opfern in der Region. Wir kennen viele russische Oppositionelle. Alexei Nawalny gehört dazu, der sozusagen zum Märtyrer geworden ist. Irina Scherbakowa, die Mitbegründerin von Memorial, der Menschenrechtsorganisation. Aber Sie haben es gerade erzählt, viele russische und ukrainische Künstlerinnen und SchriftstellerInnen mussten ja ins Exil gehen.
Ja, also in diesem Fall, den ich gerade beschrieben habe, Alexei Bobrovnikov, er ist aus dem Exil zurückgekehrt in die Ukraine nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, um für sein Land zu kämpfen. Das ist aber eine außergewöhnliche Geschichte, weil wir haben ja auch andere Schriftstellerinnen bei in unserem Stipendienprogramm, bei denen das undenkbar ist. Also zum Beispiel Dr. Benaz Amani aus Teheran, die sich dort der Protestbewegung der Frauen angeschlossen hat als Hochschuldozentin und nur dadurch, dass sie eine Unterschrift geleistet hat, was ja bei uns gang und gäbe ist, ins Gefängnis kam, die wir aus Teheran herausholen konnten und die jetzt bei uns auch hier im Exil lebt und hier schriftstellerisch tätig ist.
Könnte man denn so formulieren, die Meinungsfreiheit ist immer noch und an vielen Orten bedroht, aber die Sicherungssysteme sind besser geworden, die SchriftstellerInnen haben mehr Möglichkeiten heute?
Ich glaube, das täuscht. Also wir haben den Eindruck, dass die Meinungsfreiheit bedrohter ist denn je und dass weltweit die Bedrohung stärker und größer wird. Vielleicht sind wir gegenwärtig in Deutschland noch eine kleine Oase, also gerade eben auch für Exilschriftstellerinnen und Schriftsteller, denen wir diese Möglichkeit bieten können, hier im Exil ihrer Arbeit nachgehen zu können.
Um beim Beispiel Stalin zu bleiben, viele Dichter schrieben ja auch Lobpreisungen. Boris Pasternak gehört zu ihnen, Schostakowitsch, das kennen wir, hat ihm eine Symphonie gewidmet, später die aber sozusagen auch musikalisch widerrufen. Anna Achmatowa hat noch in den 50er Jahren Stalin gehuldigt, aus einem sehr guten Grund. Ihr Sohn saß nämlich in einem Straflager. Wie groß ist auch die Abhängigkeit in diesen Feindschaften zwischen Dichterin und Diktator aus einer heutigen Sicht?
Also gewisse Abhängigkeiten spüren wir hier ja auch, wenn Exilschriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Familien noch in den Herkunftsländern haben und die dann unter Druck gesetzt werden. Die Frage ist aber dann, ob man sich davon befreit, was wir eben auch erleben, und sich nicht abhängig machen lässt. Natürlich hat nicht jeder und jede die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Also wir kennen das ja auch aus unserer deutschen Geschichte. Aber es gibt ja aber auch den anderen Grund, dass tatsächlich Schriftstellerinnen und Schriftsteller überzeugt waren von ihren diktatorischen Herrschern, ja, und denen gehuldigt haben. Andere sind ja auch erstmal auf sie hereingefallen. Also da ist ja möglicherweise auch kein Mensch wirklich davor gefeit, das wirklich zu durchschauen, was am Ende nachher passiert. Und dann gibt es natürlich auch den ganz gewöhnlichen Opportunismus. Darf man auch nicht vergessen. Aber die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ich jetzt persönlich kenne, also gerade eben unsere Stipendiaten, die sind doch alle sehr anders aufgestellt. Also da ist keiner von denen, den ich in irgendeiner Form als Opportunisten oder Opportunistin jetzt kennengelernt oder einschätzen würde.
Und trotzdem nochmal die Nachfrage, wie schwierig denn auch die Gratwanderung für einen Schriftsteller und für eine Schriftstellerin ist, die sich mit den Verhältnissen zwar nicht arrangieren wollen, aber die vielleicht auch nicht ausreisen können, so wie viele Künstler in Kuba. Macht man sich gemein mit einem Regime, wenn man nichts sagt? Ist es moralisch, eine Art Bekenntnis zu erwarten, wie das jetzt im Fall des Ukraine-Kriegs von russischen Künstlern gefordert wurde, wie zum Beispiel Anna Netrebko?
Das ist sehr schwierig. Also ich versuche mir selber vorzustellen, wie ich mich beispielsweise im Dritten Reich verhalten hätte.
Ja, ja. Die meisten waren Mitläufer und viele waren dann eben Schreibende im inneren Exil.
Genau. Und ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, das Land zu verlassen und dort in der Opposition weiterzugehen, dann wäre das ja, denke ich, der richtige Weg. Also ich will nicht über andere urteilen, das ist immer sehr einfach. Aber Menschen zu huldigen, die andere unterdrücken und in den Tod bringen oder in ein Straflager verbringen, also das ist doch moralisch durchaus verwerflich. Ich denke, so hart kann man das schon ausdrücken.
Wir sprechen ja in der Reihe, die überschrieben ist, mit den Worten Freund und Feind. Nun ist es sicherlich sehr häufig so, dass ehemalige Freunde zu Feinden werden. Gibt es in Ihrer Perspektive auch Fälle, wo ehemalige Feinde dann nun wiederum zu Freunden werden oder zumindest Unterstützern?
Das ist ein weites Feld. Ja, natürlich gibt es Menschen, die wieder zueinander finden durch Verwerfung, durch Versöhnungsarbeit, durch eine Entschuldigung. Aber auf der anderen Seite hat man ja Situationen, die so gravierend sind, wenn es Tote gibt auf der einen oder auf der anderen Seite, dass dieser Schritt, glaube ich, sehr, sehr schwer ist. Versöhnungsarbeit ist ja eine große Herausforderung und sie wird dann, glaube ich, möglich, wenn der Mensch erstmal auch zur Ruhe kommt und positive Erfahrungen macht. Also meine persönlichen Beispiele führen jetzt vielleicht ein bisschen weg, weil ich habe sehr viel mit Holocaust-Überlebenden zu tun gehabt. Und da habe ich sehr viele Menschen kennengelernt. Also viel im Vergleich zu denen, die eben noch überlebt haben und mit denen ich dann zu tun hatte, die genau diesen Weg gegangen sind, eben den Weg der Versöhnung. Und die oft eben auch den ersten Schritt gemacht haben, weil sie sagten, sie können einfach mit dieser Feindschaft nicht leben. Das macht ihr eigenes Leben kaputt. So schlimm auch das ist, was sie selber erlebt haben. Und da gehört aber eine sehr große menschliche Reife und eben auch eine charakterliche Größe dazu, um so einen Weg zu gehen.
Aber das Schreiben gehört sehr wahrscheinlich bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern, ist ja das Schreiben sozusagen mit auch das Medium der möglichen Versöhnung, weil sie diese ihren Erfahrungen eben dokumentieren können.
Das ist richtig. Und ganz konkret gibt es eine unserer ehemaligen Stipendiaten, Kulut Sharaf aus Syrien, die von dem Moment an, wo sie in der Lage war, über ihre Erlebnisse zu schreiben, auch selbst eine große Entlastung erfuhr und ja, also auch diesen Weg der Versöhnung und der Freundschaft auch gegangen ist.
Astrid Fehstedt, die Vorsitzende von Writers in Exile im PEN Deutschland, in unserer Reihe Freund und Feind. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat im Bericht des Magazins Der Spiegel über Chaos bei der Sanierung des Berliner Pergamon-Museums in mehreren Punkten widersprochen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Adalbert Sinjawski.
Die Großbaustelle Pergamon-Museum sei keine Neverending Story, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auf eine Anfrage von Kultur heute mit. Man plane weiterhin mit einer Wiedereröffnung des Pergamonsaals, des hellenistischen Saals und des Nordflügels mit dem Museum für islamische Kunst im Jahr 2027. Außerdem weist die Stiftung Vorwürfe zurück, wonach übersteigerte Nutzerwünsche zu den Kostensteigerungen geführt haben. Hierzu heißt es in der Stellungnahme, die Schwierigkeiten der Baustelle waren das eine, gestiegene technische Anforderungen das andere. Während gebaut wurde, veränderten sich die Ansprüche und Vorgaben für Energieeffizienz und die Barrierefreiheit im historischen Bestand. Weiter heißt es in dem Schreiben, seit 2013 laufen die Bauarbeiten und immer wieder wurde offensichtlich, wie hochkomplex das Projekt ist. Der Spiegel hatte seine Recherchen über die Berliner Baustelle betitelt mit der Zeile »Das Pergamonster« und sich auf interne Sitzungsprotokolle berufen. Demnach sei eine vollständige Wiedereröffnung im Jahr 2037 inzwischen fraglich. Die Baukosten würden auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt, wobei weitere Mehrausgaben zu befürchten seien. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung als Bauverantwortlicher habe die Kontrolle über dieses Projekt schon vor Jahren verloren, schreibt der Spiegel. Schuld sei auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die mit immer neuen Wünschen die Kosten hochtreibe und die Bauzeit verlängere. Die Hauptstädte Wien in Österreich und Bratislava in der Slowakei sind nur 70 Kilometer voneinander entfernt und auch kulturell liegen die beiden nah beieinander. Nach der gestrigen Demonstration tausender Menschen in Bratislava gegen die Entlassung mehrerer Chefs von Kultureinrichtungen durch die Regierung bekommt Premierminister Robert Fico einen offenen Protestbrief aus Wien. Absender sind die Wiener Festwochen und das Schauspielhaus in Wien. Darin kritisieren sie die Entlassungen als direkten Eingriff ins Kulturleben und in die Kunstfreiheit. Eine weitere Meldung aus Österreich. Dort wird der Tod einer der wichtigsten Kunstsammlerinnen des Landes betrauert, Elisabeth Leopold. An der Seite ihres 2010 verstorbenen Ehemannes Rudolf hatte sie eine der bedeutendsten Sammlungen der Wiener Moderne aufgebaut, die seit 2001 im Leopold-Museum gezeigt wird. Die Sammlerin gehörte bis vor kurzem zum Museumsvorstand. Gestern ist Elisabeth Leopold im Alter von 98 Jahren gestorben. Und nur noch eine Schlagzeile, die berühmte: Wir sind Papst, ist in die deutsche Geschichte eingegangen. Nun wurde bekannt, dass deren Erfinder gestorben ist, Georg Streiter. Er war beteiligt an der Berichterstattung der Bild-Zeitung über die Wahl von Kardinal Josef Ratzinger zum Papst 2005.
Danke, Adalbert Sinjawski. Und das war Kultur heute. Nach uns folgen die Nachrichten und dann die Informationen am Abend mit Beiträgen unter anderem zum Sabotageverdacht in der Bundeswehrkaserne Köln-Wahn und über Mpox in Afrika. Hier am Mikrofon von Kultur heute dankt für Ihr Interesse und wünscht einen guten Abend. Karin Fischer.